Willkommen im Elternberatungspodcast von Genies Sprösslinge. Mein Name ist Virginia, ich bin Kinderkrankenschwester, Still- und Trageberaterin und ebenso Betroffene eines unerfüllten Kinderwunsches. Daher geht es rund um die Themen Kinderwunsch, Mama und Frau sein. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dich ganzheitlich zu unterstützen und dies von Anfang bis Ende. Herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge von mir. Heute als Gast ist Nicole dabei. Das Thema der heutigen Sendung ist quasi, wenn du zu den 2% der Weltbevölkerung gehörst, die nicht stillen können und du vor der Entbindung einfach keine Ahnung davon hast, dass du zu diesen 2% gehörst. Und deswegen gehen wir in der Folge einmal drauf ein, was können die Gründe dafür sein und wie läuft denn dieses ganze Schema zu Hause ab? Und die Nicole ist eine Mama, der genau das alles widerfahren ist. Und ja, wir so einen richtig schönen Live-Einblick bekommen und ich mich ja sehr geehrt fühle, dass du dich bereit erklärt hast, überhaupt darüber zu sprechen, weil es ja einfach auch ein Riesenthema ist. In Bezug auf, ich will stillen und stillen ist ja bekanntlich die beste Nahrung. Und wenn du auf einmal zu den Mamas gehörst, die aber auch keine andere Wahl haben, als Pränahrung zu geben. Deswegen herzlich willkommen, liebe Nicole. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo, danke schön. Ich bin Nicole. Und bin 28 Jahre alt und bin im Juli letzten Jahres Mama geworden. Meine Kleine ist jetzt fast 11 Monate alt. Und ja.
Du hast vorgehabt, als deine Kleine geboren wurde, zu stillen? Oder hast du dich auch vorab überhaupt mit dem Thema Pränahrung auseinandergesetzt?
Also, ich hatte auf jeden Fall vor zu stillen und ich hatte mich da auch vorbereitet und mich eingedeckt, sage ich mal. Ich habe mich auch mit Pränahrung nicht ausgestattet, aber aufgrund einer Hormonstörung von mir und Stoffwechselstörung hat mich die Hebamme da so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass ich eventuell so eine Pränahrung mal zu Hause haben sollte, falls ich an einem Sonntag entlassen werde und es irgendwie dann keine Milch gibt und dass ich auf jeden Fall was im Vorratsschrank habe.
Safety first so quasi, ne?
Genau, dass ich da auf der sicheren Seite bin. Und da hatte ich mir dann die fertige Pränahrung, also kein Pulver, sondern wirklich diese Fertigmische, sage ich mal, gekauft. Und ja, so hatte ich mich eigentlich dann auf beides vorbereitet. Ich hatte dann auch schon Flaschen im Vorfeld gekauft. Also bin, sag ich mal, so ein bisschen zweigleisig gefahren.
Mhm. Und wie sah denn deine Stillvorbereitung aus?
Also ich hatte, ich glaube, das machen so die meisten Mamas oder die das erste Mal Mama und Papa werden, dass die mal so diese Checklisten durchgehen, über die Erstausstattung. Und da habe ich auch so geguckt, was braucht man denn fürs Stillen.
Ach, witzig, okay.
Ja, und ich habe da tatsächlich, also Stillkissen war eines der ersten Sachen, die ich hatte. Das hatte ich, glaube ich, schon in der 16., 17. Schwangerschaftswoche. Mhm. Und habe auch damit dann auch direkt geschlafen. Also ich habe selber genutzt. Dann habe ich mir Stillhütchen geholt. Ich habe mir diese Silber.
Ja. Siehst du diese Laseraugen?
Ich habe mir Silberhütchen gekauft, Still-BHs, Stilloberteile, Stilltees, Milchbeutel zum Einfrieren.
Also das komplette Equipment.
Ja, Brustwarzensalben von mehreren herrscht, also ganz viel. Ja.
Okay, und magst du noch mal so kurz darauf eingehen, weil du gesagt hast, du bist zweigleisig gefahren, weil du eine Hormonstörung hast oder eine Stoffwechselstörung? Magst du einen kurzen Einblick darin geben?
Ja, also bei mir wurde 2018 das PCOS-Syndrom diagnostiziert. Man hat dann gesehen, dass ich ja, diese Zysten oder Eibläschen an den Eierstöcken habe. Und da hat man mir gesagt, falls es dann irgendwann zu einem Kinderwunsch kommen sollte, dann wird es nochmal Thema sein, aber ich soll es einfach im Hinterkopf behalten. Ich soll jetzt mir da keine Sorgen machen, es gibt ganz viele Möglichkeiten und so weiter. Ja, und das Thema kam dann natürlich mit dem Kinderwunsch dann wieder
absolut
vor. Ja. Ja, und dann war es so, dann war das auch in Verbindung mit Schmerzen, mit freiliegendem Wasser im Bauchraum. Dann stand gerade auch in der Zeit ein Umzug bevor. Ich hatte keinen Frauenarzt. Die Schmerzen wurden immer schlimmer, gerade um den Eisprung.
Genauso war es bei mir auch mit meiner Endometriose katastrophal.
Mhm. Ja, und dann eigentlich wollte ich auch nicht wegen so einer Kleinigkeit, also Schmerzen, jetzt irgendwie in die Klinik. Aber nachdem ich bei den Frauenärzten, also ein Jahr war das wenigste, was ich warten musste auf einen Termin. Und dann habe ich in Tübingen angerufen, in der Frauenklinik, und dann haben die gesagt, ich soll kommen. Und da hat man dann gesehen, dass diese ganzen Zysten aufplatzen und dieses Wasser dann einfach im Bauchraum frei ist. Mhm. Und das Wasser drückt dann zum Beispiel auch gegen die Eierstöcke und gegen den Darm, und das verursacht dann auch die ganzen Schmerzen. Eine Endometriose stand bei mir auch im Raum, also da war ein Verdacht gewesen, hat man geäußert. Ja, und dann hieß es, ich soll auf jeden Fall in 2 bis 3 Wochen zur Kontrolle gehen. Also das war jetzt übrigens alles 2021 gewesen, im Sommer dann. Und ja, dann habe ich natürlich auch nach 2 bis 3 Wochen keinen Frauenarzt gefunden.
Klar, logisch.
Ja, und dann bin ich über die 116, 117 habe ich einen Termin gefunden. Und da hieß es dann plötzlich, da ist kein Wasser, das sind keine Zysten, da ist gar nichts. Also ich hätte auch kein PCO-Syndrom. Also es war alles wie weggezaubert. Bei mir wurde auch das PCO-Syndrom 2019 auch durch einen Endokrinologen bestätigt. Also ich hatte zu viele männliche Hormone. Dann hat man mir gesagt, dass ich eine sehr hohe Insulinresistenz habe.
Also das Klassische halt, was man mit einem PCO quasi mitnimmt.
Genau, und ich habe dann aufgrund dessen auch Metformin angefangen zu nehmen. Das habe ich dann auch tatsächlich bis zur 12. Schwangerschaftswoche genommen.
Schon mit Kinderwunschbeginn?
Ja. Ja, beziehungsweise schon im Vorfeld. Ja. Also im Vorfeld, dann während dem Kinderwunsch und dann bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Genau, ja, und das war dann so, dann hat man mir auch noch gesagt, dass ein Eierstock bei mir verdreht ist. Man hat mir also eigentlich schon die letzten Jahre immer wieder gesagt, es wird bei mir sehr schwer, schwanger zu werden. Oder es ist ohne Hilfe gar nicht möglich, hat man mir gesagt. Man hat mir immer wieder irgendwelche Gründe genannt, warum ich nicht schwanger werden kann. Und warum es, wenn dann medikamentös gehen wird oder dann in der Kinderwunschklinik und so weiter. Genau, also man hat mir da
Angst
gemacht, das war nicht so gute Aussichten. Ja. Genau.
Und wie soll ich sagen? Jetzt war ja schon das ganze Kinderwunschthema, also mit Beginn deines Wunsches, erstmal ein Angstthema, klappt's überhaupt? Und als du dann schwanger wurdest, ich weiß nicht, kannst du da sagen, irgendwie rückblickend, meine Gedanken an die Ernährung meines Kindes waren so und so. Ich weiß nicht, hast du dir das gemacht?
Nee.
Nicht. Als du denn Mama wurdest, quasi die Kleine entbunden hast, wie waren da so deine Gedanken und Gefühle bezüglich Stillen am Anfang und haben die sich in irgendeiner Weise verändert?
Also ich würde da, glaube ich, sogar noch Ende der Schwangerschaft kurz aufgreifen. Da war es nämlich so, also für mich war ganz klar, ich werde stillen. Für mich war auch klar, ich werde natürlich entbinden, weil man mir auch immer gesagt hat, ich werde niemals natürlich entbinden können. Und dann ist bei mir halt einfach so, wenn man mir das sagt, dann denke ich mir so, dann erst recht. Und das mit dem Stillen hat man dann auch gesagt, ja, das kann, also da kam auch Stimmen dann von der Familie und im Bekanntenkreis, macht dir da keinen Stress, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und ich habe mir versucht, das einzureden, ja, wenn es nicht klappen sollte, dann ist es halt so. Und manchmal hatte ich dann aber so, kam mir so Gedanken, dass mir das Stillen dann auch irgendwie so befremdlich war, wenn ich mir dann vorgestellt habe, okay, das Kind wird dann irgendwie da meine Brust saugen. Und dann auch dann in der Öffentlichkeit und wie läuft das dann ab und wie mache ich das? Und wie zieh ich mich da aus? Wie verdecke ich mich? Wie freizügig? Also ja. Das sind so Gedanken, die mir dann kamen. Und dann dachte ich wieder so, aber es ist doch auch normal. Mhm. Und dann waren das so, also kamen immer mal wieder solche Gedanken dann auch in meinen Kopf, sage ich mal. Und als die Kleine dann auf der Welt war, ich meine, die kam ja wirklich raus und dann hat sie mir schon an die Brust gedockt gehabt. Das wusste ich so im Vorfeld. Ich wusste eigentlich gar nicht, wie das abläuft. Okay. Und ich meine, also man hat ja jetzt auch nicht irgendwie, guckt ja jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Filme, wie eine Schwangerschaft abläuft oder eine Geburt, nee, weil es ist so.
Gewisse Sachen weißt du einfach nicht. Genau. Da musst du vertrauen.
Ja, und die wurde dann, wie gesagt, da gedockt und hat dann auch direkt angefangen zu saugen und dann sind wir dann irgendwann aufs Zimmer gekommen und dann war das die ganze Zeit, also es war eigentlich nur Stillen, 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 das Kind muss an die Brust, an die Brust, an die Brust und also eigentlich gab es da erstmal nichts anderes als dieses Stillen.
Und hatte man dir aufgrund vom PCO-Syndrom und der Insulinresistenz irgendwie geraten, in der Schwangerschaft mal Kolostrum auszustreichen?
Nein.
Okay, hattest du denn in der Schwangerschaft Kolostrum? Hast du da irgendwas von gemerkt, dass deine Brust sich irgendwie verändert?
Nee, tatsächlich. Also ich hatte ganz viele Freundinnen, die mit mir zusammen schwanger waren. Und natürlich lernt man dann ja auch Leute kennen durch den Geburtsvorbereitungskurs und so weiter. Und dann war das schon Thema, oh, ich habe Milch schon seit der 7. Schwangerschaftswoche, die anderen seit, ja, also ziemlich früh, die anderen dann irgendwie Mitte, die andere Ende. Und dann war es auch so, ja, ich brauche neue BHs schon direkt am Anfang. Und ich dachte mir irgendwie so, bei mir hat sich gar nichts verändert. Mhm. Also da hat sich also nichts vom Gefühl her verändert, nichts, dass irgendwas größer, fester oder irgendwie anders war. Die Brust war gleich. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay. Und ich hatte auch kein Kolostrum gehabt und auch, also da, ich habe auch dann mal versucht, ob da was rauskommt, aber da kam
nichts. Da kam einfach nichts. Und wurde aufgrund dessen, dass du keine Veränderung an der Brust gemerkt hast, mal irgendwie die Brust abgetastet in der Schwangerschaft?
Nee. Nicht.
Okay. Das würde ich nämlich in so einem Fall immer empfehlen, dass man schaut, ist überhaupt genügend Milchdrüsengewebe vorhanden? Zu gucken, kann überhaupt Milch gebildet werden? Aber natürlich braucht man auch für die ganze Milchbildung auch andere Organe. Nicht nur die Brust wird in dem Fall gebraucht. Jetzt hast du ja noch eine besondere Fehlbildung, Erkrankung, was dein Kopf angeht. Magst du ganz kurz darauf nochmal eingehen?
Ja, also bei mir wurde Ende 2019 im Dezember eine idiopathische intrakranielle Hypertension diagnostiziert. Und zwar hat man da nämlich...
Einmal kurz auf Deutsch.
Genau, also es ist ein erhöhter Hirndruck, so ganz platt gesagt. Ich hatte die Symptome von einem Hirntumor, ohne einen Hirntumor zu haben. Und die ganzen Symptome wurden durch den erhöhten Hirndruck ausgelöst. Also extreme Kopfschmerzen. Ich konnte immer schlechter sehen. Also gegen Ende hin konnte ich meine Augen nicht mehr bewegen. Ich hatte einen pulsartilen Tinnitus. Das war bei mir. Also als es angefangen hat, habe ich meinen Mann gefragt, ob er die Waschmaschine angemacht hat. Und da hat er gesagt, nee. Und da habe ich gesagt, die schleudert doch. Und dieses Schleudern, also von der Waschmaschine, habe ich die ganze Zeit gehört. Nonstop. Und ich wurde natürlich nicht ernst genommen jetzt beim Arzt oder so. Das allererste ist ja Stress und
voll. Also wenn dir jemand irgendwie erzählt, du hörst deine Waschmaschine schleudern, dann denke ich auch an andere Einrichtungen.
Ja. Ja. Ja, und da kamen dann ganz viele Sachen, extreme Rückenschmerzen, mein Nacken war immer steif. Und
wie lange hat es gedauert, bis jemand reagiert hat?
War eigentlich tatsächlich schnell bei mir. Es waren 4 bis 5 Monate. Also
geil. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen irgendwie 14 Tage. Nicole, 4 bis 5 Monate.
Also das ist tatsächlich bei der, also das ist ja eine Erkrankung, die hat nur eine Person von 100.000.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Und glücklicherweise bin ich dann irgendwann zu meiner Hausärztin und habe ihr wirklich die komplette Palette an Symptomen gesagt, auch mit dem Risiko, dass ich weiß Gott wo lande. Und dann hat sie, und das war an einem Donnerstag, und ihr Mann ist Neurologe, und da habe ich direkt am Montag drauf einen Termin bekommen. Also das war mein Glück gewesen. Mhm. Deswegen ging das von diesem Tag an sehr schnell. Also das war dann irgendwie Mitte Dezember, und irgendwie es waren 3-4 Tage später, war ich schon im Krankenhaus gewesen. Ich hatte Anfang des Jahres 2019 am 2. Januar einen Autounfall gehabt mit einem Schleudertrauma. Das sind alles Vermutungen, aber es gibt für diese Erkrankung keine Ursache. Also idiopathisch heißt ja auch ohne Ursache. Aber ich hatte davor kaum bis nie Kopfschmerzen gehabt. Und danach kam das dann immer mal wieder, hatte ich Kopfschmerzen, und dann hat man halt mal eine Ibu genommen und dann nimmt man halt mal 2 und 3. Und gegen Ende des Jahres war das halt, dass ich ohne Ibu gar nichts mehr machen konnte. Mhm. Genau, und dann war es bei mir auch so, ich bin immer wieder hingefallen. Das war auch so eine Sache bei mir. Ich lag plötzlich auf dem Boden, oder bin gegen eine Wand gelaufen, gegen einen Türrahmen. Also es sind ganz viele Symptome gewesen, die da zusammengekommen sind. Und dann hat man bei mir im Krankenhaus diesen Hirndruck gemessen. Und diese Skala geht bis 50, und bei mir war es nicht mehr messbar. Und es gibt da, also jetzt zum Vergleich, so um die 20 liegt der normale, aber das kann auch schwanken. Also je nachdem, ob man jetzt übergewichtig ist oder nicht. Und bei mir war der auf jeden Fall dann nicht mehr messbar gewesen. Mhm. Und ich hatte eine Stauungspapille, also beidseitig war bei mir der Sehnerv stark gestaut durch den Druck. Und es hätte zu einer Erblindung kommen können, aber es glücklicherweise nicht.
Krass. Und was waren denn die Konsequenzen? Was hat man im Rahmen dessen als Verfahren gemacht, damit der Hirndruck gesenkt wurde?
Also ich hatte am Anfang jeden Tag eine Lumbalpunktion. Also man hat mir Hirnwasser abgelassen. Mhm. Über den Rücken wird das da ja dann gemacht. Und dann hat man mir auch am zweiten Tag gesagt, dass ich auf jeden Fall einen Shunt brauche. Ich soll zu einem Neurochirurgen gehen und mich beraten lassen. Ein Shunt ist ein Ventil, das ins Gehirn eingesetzt wird. Und
Kurzfassung
dann
ist, es ist ein Gartenschlauch, überspitzt gesagt, der im Kopf liegt, der meistens im Bauchraum landet oder im rechten Vorhof, der einfach dieses zu viele Wasser, was im Kopf vorhanden ist, abtrainiert.
Genau, einfach umleitet sozusagen. Ja, und ich war aber mit dieser Aussage überfordert. Ich habe gesagt, das war für mich so endgültig, Medikamente oder so kann man ja nehmen und dann wieder absetzen, aber so ein Ding im Kopf, das kriegt man halt nicht so leicht.
Man kriegt ja auch Angst, wenn es ums Gehirn und eine OP geht, ne? Also wo wir zugehen.
Ja. Und dann habe ich gesagt, ich will jetzt erstmal meinem Körper irgendwie die Zeit lassen, das ist mir alles noch zu frisch, und habe das dann auch so vor mir hergeschoben, und tatsächlich war ich bis zum heutigen Tag nicht beim Neurochirurgen gewesen und ich lebe ohne Schand.
Und du hast keine Symptome mehr?
Nein, aktuell symptomfrei.
Ach krass, ja. Verrückt.
Aber zu der Zeit konnte mir niemand sagen, wie meine Zukunft aussieht.
Okay.
Das war auch ganz schlimm.
Okay.
Genau, und durch den Hirndruck war es dann bei mir auch noch so, dass meine Hypophyse, ich sage jetzt mal, zerquetscht wurde. Also die Hypophyse ist ja ein rundes Ding im Gehirn, ganz, ganz klein. Und durch den Druck kam es bei mir zu einer Empty Cella. Also die ist bei mir abgeflacht, kann man sich vorstellen, wie so eine Schüssel im Kopf.
Also kaputt gegangen, mehr oder weniger.
Genau.
Und für die Zuhörerinnen, die Hypophyse stellt Hormone her. einmal Adrenalin und einmal Oxytocin. Und Oxytocin wird für den Milchspendereflex gebraucht. Das ist bitter nötig. Und da hätte ich auch gleich eine Frage an dich. Hat es für dich dadurch, dass die Hypophyse kaputt ist, denn noch weitere Auswirkungen, dass du irgendwelche Hormone substituieren musst?
Tatsächlich nicht bekannt.
Okay. Ich erkläre jetzt einmal den Vorgang, wieso es bei der Nicole nicht zur Milchbildung gekommen ist. Das war nämlich tatsächlich damals so, ich habe dich, Nicole, einmal kennengelernt und dann haben wir uns irgendwie auf Instagram einmal geschrieben und du hattest mir dann irgendwie eine Sprachnachricht geschickt von wegen, ja, und der Hirndruck und sowieso und überhaupt. Und dann war für mich eigentlich ganz klar, ja, kein Wunder, dass du nicht in die Milchbildung gekommen bist, weil es ist so, durch die Plazentageburt wird quasi normalerweise bei gesunden Frauen die Milchbildung gestartet. Und durch das Saugen an der Brust wird im Körper an der Hypophyse quasi das Oxytocin freigesetzt. Und durch dieses Oxytocin wird dem Körper vermittelt, okay, hier kommt es zur Milchbildung und der Milchspendereflex setzt quasi ein. Und wenn du natürlich keine Hypophyse mehr hast oder auch kein Oxytocin, dann ist es tatsächlich kein Wunder, dass du nicht stillen kannst. Und was mich am meisten dabei schockiert hat, weshalb ich da so oft heute noch dran denken muss, ist, dass du mir erzählt hast, du warst beim Neurologen, beim Hausarzt und niemand hat dir das gesagt. Und ich finde, also wir wissen nicht seit gestern, dass wir die Hypophyse für die Milchbildung brauchen. Deswegen war ich so baff einfach auch. Und ich weiß nicht, wie lange hast du denn für den Prozess gebraucht, bis du gemerkt hast, okay, Mensch, da kommt scheinbar nichts?
Also um zu blicken, dass da nichts kommt, habe ich 2 Wochen gebraucht, weil ich dann einfach gesehen habe, also ich habe mir ja auch eine Pumpe geholt, beziehungsweise es fing ja so an, dass also meine Tochter kam um 22 Uhr abends auf die Welt und am nächsten Tag musste sie schon zugefüttert werden. Und da war es dann so, dann hat sie ja also diese Saugbewegung mit dem Mund gemacht und da kam die Hebamme und meinte dann, ja, aber also ihr Kind hat Hunger. Und ich war dann so, okay, also seit 20 Minuten hatte ich sie jetzt an der einen Brust, 20 Minuten an der anderen Brust, die ganze Zeit nur im Wechsel. Es hat wehgetan wie Hölle. Also ich habe wirklich die 20 Minuten durchgeheult. Aber ich wusste halt, das Kind muss essen. Also sie muss und ich auch. Und ja, dann hat die mir dann gesagt, also ich würde mein Kind nicht hungern lassen. Und das ist so ein Satz, der ist mir bis heute geblieben. Ich habe mich ja dann sowieso schon wie die schlechteste Mutter überhaupt gefühlt.
Und das ist ganz, ganz klassisch. Jede Mama in meiner Beratung, ich sag's dir, ist wirklich so 90%, die sitzen bei mir und heulen Rotz und Wasser, weil sie sagen, ich bin unfähig, sogar mein eigenes Kind zu ernähren. Und ja, in manchen Fällen, wenn dir Organe für die Milchbildung fehlen, ja, dann kannst du nichts dafür. Und dann so einen Satz dann noch einer Frau zu sagen, das ist einfach noch mal mehr, ja, bist du einfach zu blöd, ne? So würde ich mich fühlen.
Ja, die Sache ist ja, dass ich zu dem Zeitpunkt, das kam ja durch ein Gespräch mit dir ja zufälligerweise raus.
Das war echt so.
Ich habe im Nebensatz meinen Hirndruck erwähnt. Und dann hast du das mit der Hypophyse erwähnt und dann kam das bei mir, ja, meine Hypophyse ist ja dann irgendwie, ich sag jetzt mal, immer platt gemacht. Und das war eine Info, die erst dann, und ich glaube, das war ein halbes Jahr später nach der Geburt, die bei mir erst ein bisschen mich beruhigt hat.
Also rausgenommen hat.
Genau, also ich habe mir wirklich auch noch ein halbes Jahr später, nachdem die Kleine wirklich ja nur noch Prämilch bekommen hat, immer noch Vorwürfe gemacht und immer noch, was hätte ich anders machen können und so weiter. Ja, auf jeden Fall hat mir dann die Hebamme die Prämilch gebracht und hat gesagt, also das Kind muss jetzt zugefüttert werden. Sie hat Hunger, also sie können das Kind doch nicht
hungern lassen. Wie wurde das Kind dann zugefüttert?
Also das war Prä-HA-Milch.
Mit Flasche?
Ja, Flasche war das. Ja, also das war auch so eine Fertignahrung, da hat man nur noch den Nuckel
oben drauf. Ist übrigens, wenn man stillen möchte, ein absolutes No-Go, dass man mit der Flasche zufüttert, sondern man sollte immer eine stillfreundliche Alternative finden. Ich finde es dann immer noch so schade, wenn ich mir denke, da bleibt man schon in der Klinik und dann kriegt man es trotzdem falsch gezeigt.
Ja, und ich kann es ja nicht, also ich habe ja wirklich keinen Plan gehabt, auch mit diesem Anlegen. Ich meine, natürlich, das sieht ja immer so einfach aus. Aber. Kind hinhalten, das Kind macht schon noch A und rein damit.
Ja, so ist es halt nicht, ne? Das ist halt, finde ich, auch viel so die Werbung, was es zeigt. So easy peasy, bam, zack, dran. Aber so ist es nicht. Und gerade, was du halt sagst, dieses die ersten Tage quasi gefühlt nur am Stillen zu sein. Ja, sag das mal einer Frau heutzutage, die einfach auch mitten im Leben steht, ne? Wenn du damit, also wenn du da keinen gescheiten Vorbereitungskurs gemacht hast, dann ist der erste Gedanke, ich mache irgendwas falsch, ich habe keine Milch oder sonst irgendwas. Aber tatsächlich ist das Verhalten irgendwo auch normal, aber man hätte da in deinem Fall viel, viel früher reagieren müssen. Also wenn man jetzt aktuell schwanger ist und man merkt, bis zur 32. Woche keinerlei Veränderungen, dann heißt es auf jeden Fall zur Hebamme gehen, zum Frauenarzt gehen und einfach mal die Brust nach Brustdrüsengewebe auch abtasten lassen und sich da eine Meinung zur Stillfähigkeit holen. Und dann ist ganz klar, die Hypophyse wird gebraucht, die Schilddrüse wird gebraucht, also der TSH-Wert, der FT3, FT4-Wert muss einmal kontrolliert werden. Und wenn du nicht in die Milchbildung kommst nach der Geburt, dann muss man gerade auch die Schilddrüse einmal checken lassen oder auch nach Plazentareste gucken, weil Plazentareste, wenn die groß sind, können die auch die Aktivierung der Milchbildung verhindern. Wurde bei dir dann nach Plazentareste geschaut? Also so, wie du mich gerade anschaust, nämlich nicht.
Nee.
Das habe ich mir gerade gedacht.
Okay.
Plazentareste sind, also merkt man als Frau selber, wenn du immer mal wieder frisches Blut noch in der Einlage hast, selbst nach Wochen und es immer wieder rauskommt und du einfach nicht in die Milchbildung kommst, zu wenig Milch hast oder. Ja.
Okay. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört.
Ja, ist schon. Und es gibt trotzdem immer wieder Frauen, man sagt ja irgendwie, 2% der Weltbevölkerung sind von der ganzen Thematik betroffen. Und jetzt haben aber unabhängig von dir jetzt, Nicole, auch mir noch andere Frauen geschrieben und wollte da einfach auch nochmal auf das Thema Epilepsie und MS aufmerksam machen. Bei dir hat jetzt das in dem Fall das PCO-Syndrom, das kann eine Auswirkung auf die Stillfähigkeit nehmen, muss aber nicht. Bei dir hängt es und fällt es schlussendlich tatsächlich mit der Hypophyse. Aber MS und Epilepsie zum Beispiel, die sind auch Symptome von Prozessen, die im Gehirn nicht richtig ablaufen. Und je nachdem, wo zum Beispiel bei der Epilepsie das Krampfpotenzial herkommt, kann es auch sein, dass man Probleme mit der Milchbildung hat. Und exakt das Gleiche ist auch bei der MS. Man muss schauen, wo sind die entzündlichen Prozesse im Gehirn. Und einfach deshalb, weil man will nie zu diesen 2% gehören. Und wenn man dann aber davon betroffen ist und es Monate später erst rausfindet, da kann man sich einfach so viel ersparen, also so viel eigenes Leid, so viel Hilflosigkeit auch. Ich weiß nicht, hast du dich, wenn du heute so zurückdenkst, was haben die diese Stillzeit, welche Gefühle werden da bei dir geweckt?
Eigentlich nur negative. Ja, also wenn ich an das Stillen denke und an diesen Druck, den ich mir selber ganz, ganz extrem gemacht habe. Also erstmal war ich sowieso komplett im Hormonchaos am Anfang. Aber dieses ich will, aber ich kann nicht. Und ich möchte eigentlich, dass mein Kind diese Muttermilch bekommt. Und ich habe mir das ja auch alles so schön ausgemalt gehabt, sage ich mal.
Und dann Erinnerungen schon vorgeplant, ne?
Genau, so genau. Und dann hat das alles nicht geklappt. Und dann waren es, also wirklich, ich habe mich wie so eine Versagerin gefühlt.
Das ist der Satz, der immer kommt, ich bin eine Versagerin. Ja. Das ist, oh Gott, das brennt mir so im Herzen, wirklich. Es tut mir immer so leid.
Und dieses Gefühl, ich schaff's nicht einmal, mein Kind zu ernähren, das waren dann, also das war ganz schlimm für mich. Und dann habe ich auch wirklich, also ich habe mir dann auch so eine Milchpumpe direkt geholt, also am dritten Tag, als ich nach Hause bin.
Das zeigt ja auch, wie sehr du wolltest.
Ja, ich wollte unbedingt. Und dann habe ich auch mit der Hebamme das abgesprochen, ich habe wirklich alle 2 bis 3 Stunden gepumpt. Und dann habe ich mir noch eine Pumpe geholt, also Doppelpumpe. Also ich saß dann alle 2 bis 3 Stunden da und habe beide Seiten gepumpt. Und ich weiß noch, dass ich mal nach 20 Minuten aus beiden Brüsten zusammen 25 Milliliter hatte. Und ich war richtig stolz. Mhm. 25 Milliliter. Und dann kommt irgendwie eine andere Mutti und sagt, boah, also ich habe jetzt 200 Milliliter, habe eine ganze Flasche voll gemacht. Und ich dachte, so sind wir hier in der Molkerei, oder?
Ja. Mastbetrieben.
Ja, und dann am 15. Tag weiß ich, und also es war so, ich habe gepumpt und dann irgendwann war es ja nach ein paar Tagen schon so, ich konnte nur noch den Boden bedecken von diesen Flaschen. Also da war nichts mehr mit Milliliter, also da konnte man gar nichts mehr ablesen. Mhm. Und am 15. Tag kam einfach nichts. Also es kam nichts. Ich habe gepumpt und da kam einfach gar nichts. Mhm. Und ich habe aber bis dahin trotzdem die Kleine immer wieder angelegt und sie saugen lassen und ihr erst danach die Flasche gegeben. In der Hoffnung, dass da doch irgendwas aktiviert wird. Und dann habe ich noch, als ich habe Karamals runtergewirkt, Stilltees getrunken, Boxhornklee eingenommen, Piolate und alles Mögliche, was ich irgendwie gehört habe, was eventuell helfen. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe auch wirklich viel, viel Geld dann liegen gelassen. Mhm. Und es hat sich nichts getan. Und es war so frustrierend. Dann pumpt man.
Ja, weil wir Erwachsenen, wir sind ja so, ne? Wir wissen, was wir wollen. Wir googeln. Wir wissen, oh, okay, das soll helfen. Und dann machen wir alles, was in unserer Macht steht. Und dann so vor diesen vollendeten Tatsachen zu stehen, so das zu akzeptieren. Das so, ich bin völlig machtlos. Das ist, scheinbar läuft hier irgendwas nicht so, wie es sein soll. Und ich kann nichts machen. Und dann hast du diese enorme Verantwortung, die du für dieses neue kleine Menschlein trägst und willst ihm das Beste geben und dein Körper sagt, nee, mach ich nicht.
Ja. Das ist. Also das Stillen, dass es nicht geklappt hat und auch mit allen Mitteln nicht klappen wollte, das war für mich also emotional schon sehr schlimm gewesen. Mhm. Und gerade auch diese Schuldgefühle, die ich mir wirklich monatelang gemacht habe, ob ich nicht doch irgendwas hätte anders machen können, ob ich mich nicht besser hätte vorbereiten können und informieren können und im Vorfeld schon was machen und so weiter. Und
in diesem Fall kam ja noch was dazu, weil ich kann mich erinnern, als wir uns das erste Mal gesehen haben, da waren wir in der Yoga- und Familienwerkstatt, das werde ich nie vergessen. Du hast dich gerade mit der anderen Kursleiterin über Neocate unterhalten. Und ich höre das, drehe mich um und sage:
Wie ein Pfeil übrigens.
Milcheiweißallergie. Und du guckst mich an und sagst so: Ja. Und da sage ich: Ich bin Kinderkrankenschwester, sorry, ich kenne mich aus.
Ja, also das war ganz kurz, da war es für mich der Moment, wo ich dachte, hä, die ist doch einfach eine Trageberatung. Jetzt reagiert die auf Neocate. Warum kennt die das?
Ja, ich glaube, das habe ich letztens auch mit einer Kollegin gehabt. ich glaube, Trageberaterin, Stillberaterin, das sind alles so Berufe, wo man sich, also wo ich mir selber vor meiner eigenen Zeit immer so ein kleines Öhmchen vorgestellt habe und mir gedacht habe, oh, du weißt wirklich was.
Aber bei mir war es eher so, dass ich ehrlich gesagt gar nicht wusste im Vorfeld, dass es extra Stillberaterinnen gibt, dass es extra Trageberaterinnen gibt, die wirklich darauf spezialisiert sind. Für mich war es einfach so, zum Thema Stillen frage ich einfach die Hebamme und zum Thema Trage geht man halt irgendwie ins nächste Fachgeschäft und fragt halt nach. Mhm. Also das war meine Experten gewesen für die Themen. Ja. Also ich hatte da wirklich, da war bei mir wirklich Unwissen, was das angeht.
Krass.
Ja, schade eigentlich.
Ja, gut, im Nachgang ist man immer schlauer. Und wie ging das dann weiter bezüglich Neocate? Das ist eine Spezialnahrung, die man übrigens nur auf Rezept in der Apotheke bekommt, wenn die Kinder eine Milcheiweißallergie haben. Weil die wurde ja dann bei deiner kleinen Tochter vermutet. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du dir deswegen auch nochmal größere Vorwürfe gemacht hast, weil ja, man sagt ja, Muttermilch ist die Allergieprävention schlechthin und jetzt schlägt es dann auch noch bei dem eigenen Kind zu.
Ja, das war tatsächlich auch so. Ich habe selber ein paar Allergien, sage ich mal, zum Glück nicht so ausgeprägt, also es schränkt mich jetzt im Leben nicht so extrem ein wie andere. Aber ich habe deswegen ja schon im Vorfeld diese vorbereitete Prämilch, war diese Prä-HA, also diese Hyperallergene Milch.
Übrigens ein reiner Verkaufsgag, ne? Das wird nur im deutschsprachigen Raum verkauft. Und HA-Nahrung braucht kein Mensch. Normale Pränahrung kaufen, ist tatsächlich so.
Schön, weil ich habe das gekauft, weil ich dachte, ich habe Allergien und nicht,
dass es... Mach dir keine Vorwürfe.
Gut, weiß ich Bescheid. sie hat dann auf jeden Fall die Prä-HA bekommen von Anfang an. Schon im Krankenhaus war es Prä-HA und dann haben wir das auch zu Hause so weiter übernommen. Und dann hat sie eigentlich relativ schnell Probleme mit der Haut bekommen. Sie war von Anfang an ein Spuckkind. Und Spuckkind bedeutet bei mir, bei meiner Tochter war es einfach so, Flasche getrunken und dann kam es aus Mund und Nase raus Vollgas. Genau, also das war jetzt nicht so.
Leckeres Weiß, das war der Garten.
Genau, so wie ich das irgendwie davor kannte, so ein bisschen ein Spuckerle gemacht. Nee, kam aus Mund und Nase überall, es war unkontrolliert. Also da hätte man einfach so einen Regenschirm sich irgendwie umbinden können. Ja, und das war Tag ein, Tag aus, morgens, mittags,
aber
abends,
was sagt
nachts.
Man da, ne? Speikind, Gedeihkind, ne?
Ja, mein Kind wollte nicht so gedeihen wie andere.
Aber sehr gut, dann wurde es wenigstens offensichtlich, ne?
Ja, genau. Also es war dann, die Haut wurde immer schlechter. Sie hat sich dann auch wirklich gekratzt. Die Haut war dann auch wirklich offen. Sie hatte nach dem Trinken am ganzen Körper rote Flecken bekommen und es war dann unmittelbar nach dem Trinken. Das ging dann, also nach ein, zwei Stunden war das dann auch wieder besser. Die Haut war aber allgemein sehr trocken gewesen und dann hat sie sich auch gekratzt, wie gesagt, offene Stellen gehabt und so weiter. Und das hat mir auch alles leid getan. Also das war für mich als Mutter, das hat mir wirklich das Herz zerrissen, zu sehen, dass dieses Kind ja irgendwo leidet. Also wenn ich selber Juckreiz habe, weiß ich, wie unangenehm das ist. Und wenn ich einfach merke, sie möchte damit ihren paar Wochen sich den ganzen Körper irgendwie aufreißen und dass ich sie gar nicht mehr wickeln konnte, weil sie das wirklich ausgenutzt hat, dieses Nacktsein, sich komplett aufzureißen und ich ihr dann wirklich diese Fäustlinge auch drauf machen musste, um sie zu wickeln. Ging das dann weiter, dann war das Thema Haut gewesen, dann war es auch dieses Erbrechen gewesen und dann fing bei ihr der Durchfall an. Und es wurde immer öfter und immer mehr. Es waren dann 10-mal am Tag war das Durchfall, die Hälfte
kommt daneben. Und so vom Durchfall, wir reden hier von wasserartig, oder?
Ja, genau. Ja. Also
nicht so breiig, so wie manch eine Mama Durchfall beschreiben würde, sondern das sind bei einer Milch.
Nee, das ist wirklich auch bis zu den Socken runtergeflossen. Also
ja.
Es war wirklich flüssig. Ja,
glaube ich dir.
Das kam dann auch noch dazu und dann wurden ja meine Schuldgefühle noch mehr verstärkt. Ich konnte, also mit der Muttermilch wäre das bestimmt alles nicht so gewesen. Und weil ich nicht stillen konnte, muss sie jetzt noch mehr leiden. Und da habe ich mich dann auch in der Verantwortung gesehen als Mutter.
Ja, weil du dich in dem Moment, also du hast dir die Bestrafung für dich gewünscht, ne, in dem Moment.
Ja, ja. Und das war dann auch schlimm zu sehen, dass sie da, dass dieser kleine Körper so leidet und nichts dafür kann. Und das Einzige, was sie ja bekommt, ist ja diese Milch, die ja anscheinend nicht gut tut. Mhm. Und in meinem Kopf war es dann so, und die Milch, die ihr gut tun würde, kann ich nicht produzieren. Mhm. So. Die wollte nicht kommen. Ja, und dann waren wir ständig beim Kinderarzt gewesen. Das wurde immer wieder angeschaut, kontrolliert. Alle möglichen Cremen, also keine Cortisoncreme, das wollte ich auf gar keinen Fall. Aber alle Creme, die kortisonfrei sind, hat sie durchprobiert. Und ich hatte ja auch in meiner Traumvorstellung während der Schwangerschaft gedacht, mein Kind kriegt nichts außer Wasser und eventuell Mandelöl an die Haut. Und wenn irgendwas ist, dann wird es die Muttermilch
richtig
sein.
Aber im Notfall greifst du zu allem.
Ja. Ja, und dann habe ich sie da natürlich eingeschmiert und geschmiert und geschmiert und ich habe einfach gemerkt, es wird nur schlimmer. Und irgendwann habe ich so eine richtige Fettsalbe bekommen für sie. Und also ich habe selber eine Neurodermitis und ich weiß, wenn ich trockene Haut habe und man gibt Fett drauf, dann passiert nichts. Also die Haut kann das einfach nicht aufnehmen. Und dann hatte ich auch Angst, dass sie eine Neurodermitis entwickelt. Und also das waren ganz viele Sorgen, die ich da hatte. Ganz viele Sachen, die in meinem Kopf da rumgeschwirrt sind. Und irgendwann hat dann die Ärztin gesagt, dass da war sie dann ja 4,5 Monate alt. Okay, also jetzt hat sie schon wirklich über längere Zeit den Durchfall gehabt. Also es waren dann 6 Wochen gewesen. Also beständig diesen wässrigen Durchfall. Dann
ja
mit der Haut.
Gewesen sein, wie blöd, oder?
Ja.
Das glaube ich. Also entweder von uns, ne? Als Erwachsener 6 Wochen Durchfall, also
Ja, und dann war das einfach so, dass es ja bei ihr ja auch noch, also oben und unten rauskam. Und dann hat sie auch
ja
nicht
mit
so
der Kleinen
viel
gar nicht raus, oder? Du konntest ja gar nicht raus mit ihr, oder?
Doch, das schon. Also ich bin da zum Glück eine relativ entspannte Mutti gewesen. Also wenn es, ja, dann zieht man es ja halt um, egal wo man ist. Also ja, ist halt
aber voll
so.
Gut, die Einstellung. Ich kenne ganz viele, die würden nicht mehr rausgehen, weil es zu viel Stress wäre.
Ja, wir waren aber tatsächlich von Anfang an immer unterwegs, überall. Mhm. Also so waren wir auch davor. Und ich meine, das Leben geht mit Kind ja einfach weiter. Nur mit Kind. Also da haben wir uns, also das ist ja kein Gefängnis, ein Kind. Ja, genau. Und dann hat sie gesagt, sie würde jetzt Spezialnahrung verschreiben. Und ich war dann irgendwie so ein bisschen im Schock. Und dann bin ich mit diesem Rezept in die Apotheke und die haben das dann bestellt und ich bin nach Hause und ich habe halt erstmal nur geweint. Also das war für mich so schlimm, dass sie jetzt zu dem ganzen Übel auch noch Spezialnahrung bekommen muss. Mhm. Das war für mich so negativ behaftet gewesen. Mhm. Und dann war es auch so, dass gesagt wurde, einfach eine Flasche Spezialnahrung, dann die nächste Flasche noch die alte Nahrung und so im Wechsel und am nächsten Tag komplett umsteigen. Gut, also mein Kind ist jetzt auch nicht blöd. Also diese Spezialnahrung, wenn man mal dran riecht.
Die schmeckt widerlich.
Also widerlich ist noch schön formuliert. Ja. Die stinkt, also man kann doch nicht mal sagen, die riecht nach irgendwas, sondern die stinkt einfach.
Das ist wirklich so.
Und dann hat es mir wirklich auch leid getan, ihr das zu geben. Und es hat natürlich nicht geklappt. Also einfach mal kurz die Nahrung umzustellen. Ich meine, sie kannte ja bis dato nichts anderes als ihre Milch. Ja, und dann habe ich das halt peu à peu untergemischt tatsächlich. Das ging dann einen Tag, dass ich das so gesteigert habe. Und dann ab dem Folgetag war es dann nur noch Neocate gewesen.
Mhm.
Ja, und sie nimmt es aber bis heute noch, kriegt sie Neocate.
Und wurde das in irgendeiner Weise nochmal weiter abgeklärt?
Also es wurde kontrolliert und ich war mehrfach dann bei der Kinderärztin gewesen im Nachgang und habe gemeint, wie sieht es denn aus? Also wie geht das weiter? Wie lange muss sie das jetzt eigentlich nehmen? Ist es jetzt nur so eine Kurzzeittherapie oder ist es was Langfristiges? Geht es bis zum Kleinkindalter, Jugendalter, Erwachsenenalter? Also was bedeutet das eigentlich? Und dann hieß es, jetzt schauen wir mal noch 6 Wochen. Und dann nach 6 Wochen, jetzt schauen wir mal nochmal 2 Wochen und nach 2 Wochen nochmal 4 Wochen. Ja, und jetzt wird es halt bald ein Jahr alt.
Okay, aber wie schnell hatte denn das Erfolg mit dem Neocate? Wie schnell haben denn die Symptome aufgehört?
Also sie hat es dann Anfang November bekommen. Da war, glaube ich, die Umstellung. Anfang November müsste das gewesen sein. Und dann hat es 2 Monate gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, es pendelt sich jetzt ein. Mhm. So nach 1,5 Monaten habe ich es gemerkt, so okay, es wird besser.
1,5 Monate auch so, noch, wow.
Ja. Und auch, dass die Haut dann noch besser wurde. Also, dass ich das Gefühl hatte, es bessert okay. sich. Und genau 2 Monate später, also am 2. Januar dann auf den Tag genau, war es ja dann 6 Monate alt. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt fühle ich mich bereit, mit der Beikost anzufangen, weil ich davor nichts durcheinander bringen wollte. Also ich wollte da nicht parallel, also oder zu schnell mit der Beikost anfangen, weil ich einfach sicher gehen wollte, ist es jetzt wirklich mit Neocate besser geworden? Mhm. Sind die Symptome zurückgegangen, bevor ich da wieder irgendwas durcheinander bringe?
Mhm. Ja, und vor allem, du kannst ja in dem Sinne, wenn eine Allergie im Raum steht, kannst du ja auch nicht einfach beginnen. Also das muss ja wohl überlegt sein, meiner Meinung nach.
Und auch mit was beginnt man uns?
Richtig. Genau, ich wollte jetzt noch kurz sagen, für dich, damit du das weißt, eine Milcheiweißallergie kann bei einem Kind mit einem Jahr, kann man eine Blutentnahme machen und da werden IgE-Antikörper bestimmt. Und da guckt man dann, hat das Kind eine Milcheiweißallergie oder eben nicht. Okay. Genau. Mhm. Bei den Symptomen, die deine Kleine allerdings hatte, ist es tatsächlich schon sehr ausgeprägt. Und in dem Fall verstehe ich auch, warum man das ruckartig umgesetzt hat. Weil ganz häufig ist so Laktoseintoleranz oder auch die Milcheiweißallergie, die wird dann so als ja, wir versuchen mal was, als Diagnose vorgeschoben. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn Frauen deswegen sogar abstillen, weil irgendwie keine gute Abklärung im Vorfeld gelaufen ist. Aber die Symptome, die du vorhin schon genannt hast, ein schlecht gedeihendes Kind, wässrige Stuhlgänge mehrfach am Tag, Spucken mehrfach am Tag, Hautausschläge, das sind so die ganz klassischen Symptome für eine Milcheiweißallergie. Bei einer Laktoseintoleranz jedoch, was häufig miteinander verwechselt wird, kann man ganz normal Muttermilch geben. Man kann die Muttermilch abpumpen, also und dann Laktasetabletten reinmachen und diese Milch dem Kind dann geben. Und für die Laktoseintoleranz, für die Abklärung, ist ein bisschen schwierig. Kinderärzte nehmen da häufig Stuhl ab und da befindet sich dann Laktose im Stuhlgang. Aber das ist kein sicherer Nachweis für eine Laktoseintoleranz und das ist sowieso super, super selten, dass ein Kind sowas hat. Und wenn, dann braucht man nicht abstillen. Das war mir noch in dem Zusammenhang ganz wichtig zu sagen.
Okay.
Würdest du irgendwas Rückblickendes anders machen?
Also ich rückblickend würde ich, glaube ich, auf die Stimmen in meinem Umfeld und hören und versuchen, mich da nicht so verrückt zu machen und mir nicht so diese Schuldgefühle zu geben. Ich glaube, das ist wirklich leichter gesagt. Ich glaube, jetzt rückblickend, weil ich das eben durchgegangen bin, kann ich das dann vielleicht also besser, weil ich eben schon die Erfahrung gemacht habe und so weiter. Aber es ist schwer, also man kann das jetzt nicht abstellen, das nicht. Aber ich würde da, glaube ich, jetzt auch im Nachhinein, wo ich weiß, es gibt Stillberaterinnen und so weiter, würde ich auch nochmal anders an das Thema rangehen und mir da noch mehr Hilfe, sage ich mal, Unterstützung suchen, die ich aber so nicht hatte, weil...
Du es nicht kanntest.
Ich eben auch. Ja, und ich dachte eigentlich auch, ja, ich bin ja beim Neurologen und beim Frauenarzt und Hebamme und ich bin ja schon gut betreut. Mhm. Deswegen habe ich da jetzt nicht gedacht, dass ich da jetzt mir noch mehr Menschen...
Ich glaube, das ist... Wie soll ich sagen? Ich glaube, das setzt einfach nochmal das Bild, das auch ich von Stillberaterinnen hatte, so gleich. Man würde ja niemals denken, dass eine publige Beraterin mehr weiß wie ein Neurologe diesbezüglich. Das denkst du ja als außenstehender Mensch nicht.
Ja.
Also.
Aber wenn die dann spezialisierter sind, ist ja dann schon besser.
Ja.
Ja. Also das ist so rückblickend. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas verändern würde. Auch nicht diesen Wunsch, dass ich stillen kann. Also, ich würde das jetzt nicht, diesen Wunsch unterdrücken, oder beiseite schieben. Mhm. Also ich finde, das ist ja irgendwo was Schönes, wenn man sich ja da auch irgendwie drauf vorbereitet und sich das auch vorstellen kann. Mhm. Und auch mit den Gedanken, die dann ab und zu kommen, oh Gott, werde ich das dann aber wirklich machen können? Und wie ist es dann eigentlich, wenn ich unterwegs bin und so weiter? Das sind ja auch so Sachen. Aber ich habe zum Beispiel eine Erinnerung, ich habe ja dann trotzdem ja immer angelegt und dann waren wir irgendwie, Kleine war, glaube ich, eine Woche alt oder so und dann waren wir irgendwie unterwegs und da habe ich sie im Auto hinten gestillt und das ist so eigentlich mitunter die einzige Erinnerung, die ich habe in der Öffentlichkeit, weil ja danach ja auch nichts mehr kam. Mhm. So. Also es kam ja auch zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts. Sie hatte da ihre paar Tropfen Muttermilch gehabt, die da irgendwie so ein bisschen rausgekommen sind und das war's. Ja, also eigentlich würde ich rückblickend, was das angeht, jetzt nichts anders machen. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich heute dieses Wissen habe, das ich jetzt habe. Und das wäre schön gewesen, das schon im Vorfeld gehabt zu haben.
Das glaube ich dir. Eine abschließende Frage habe ich da noch. Sind denn irgendwie dumme Fragen in Bezug auf deine Stillfähigkeit in deinem Umfeld aufgetaucht? Also negative Kommentare oder so? Was wurde da so gesagt?
Also zu meinem kompletten Stress, den ich ja sowieso hatte zum Thema Stillen und das ist ja für mich ein sehr emotionales Thema, weil ich eigentlich ständig den Tränen nahe war, habe ich dann schon so Sachen gehört, also eigentlich war immer die Frage, stillst du? Und dann war das für mich schon immer eigentlich so ein Stich ins Herz, zu sagen, nein. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich gesagt habe, ich hatte keinen Milcheinschuss. Dann kam sofort das, um mich eigentlich selber zu beruhigen und dass keine weiteren Fragen mehr kommen, um das Thema einfach so zu beenden.
Aber die kamen.
Genau, die kamen natürlich. Es kam dann, ja, wie stillst du nicht, wenn sie mich halt mit einem paar Tage alten Baby oder ein paar Wochen alten Baby gesehen haben, dass ich die Flasche gebe. Und dann war ich halt einfach die böse Flaschenmama gewesen. Mhm. Und ja, aber wieso stillst du sie denn nicht? Ja, gibst du jetzt die Flasche?
Du machst es und dann immer einfach, ne?
So. Genau. Und einmal kam dann also wo ich dann auch gesagt habe, ja, ich versuche auch alles und ich pump auch ab und ich nehme auch so Nahrungsergänzungsmittel. Und dann kam der Satz, ja gut, aber bis dahin hat die sich ja eher an die Flasche gewöhnt, da wird sie deine Brust eh nicht mehr nehmen.
Ich liebe.
So, und dann dachte ich so, danke für die Empathie. Nicht? Ja, also so Sachen. Und es kam, also diese Blicke, die ich mir entweder eingebildet habe oder die tatsächlich da waren,
gerade also ich war selber mal mit zwei Kindern in Reutlingen in der Innenstadt unterwegs und hatte Flaschennahrung dabei, weil ich nicht die Mutter bin. Mhm. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, Ich bin im Industriegebiet gewesen, weil die Kinder haben dann halt auch einfach beide gebrüllt. Und ich habe gedacht, ich mache mir einen schönen Mittag und ich bin ja hier Fachpersonal, ich werde das schon hinkriegen. Ich habe gedacht, wann kommt die Mutter?
Also doch, die ersten 3 bis 4 Monate habe ich da schon Blicke kassiert und es kam mir dann auch schon immer wieder die Frage, ach so, kriegt sie die Flasche? Mhm. Also so Sachen oder so. Ja, stillst du nicht oder stillst du nicht voll oder wie machst du das mit der Flasche? Also das so Fragen, die ja dann schon darauf hindeuten, warum stillst du nicht voll? Mhm. Und auch immer so die Fragen, ja, wie oft kriegt sie dann die Flasche und wie oft stillst du? Also um das dann abzuwiegen, wie, also in welchem Gleichgewicht dann das Stillen?
Ja, strengst du dich genug an, so nach dem Motto.
Genau. Ja.
Genau. Und ich finde die Fragen so übergriffig. Ich setze das immer gleich mit meinem Thema und sage, hey Kollegen, wenn ich dumme Kommentare zwecks dem Kinderwunsch kassiere, dann sage ich immer, wie ist denn euer Kind entstanden? In welcher Position? Mhm. In welcher Stellung? Tell me more.
Ja.
Weil es ist genau das gleiche intime Thema. Es geht niemandem was an.
Ja, gut, das also die intimen Themen, die fangen ja schon an, ja, wann ist es denn bei euch endlich soweit?
Voll, absolut.
Also ich meine, da glaube ich.
Definitiv.
Weißt du, wovon ich spreche.
Zum Thema, du hast es dir ja leicht gemacht, weil du gibst ja die Flasche, kann ich jeden nur einmal bitten, in den DM, in den Rossmann, in der Schweiz geht ihr in den Müller. Und der sucht sich einmal eine Packung Pränahrung aus, die er im Notfall seinem Kind geben würde. So, dann steht man nämlich vor einem Regal, wo gefühlt 50 Packungen angucken und du sollst jetzt entscheiden, welche Mal Nahrung dein Kind kriegt. Also ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, Nicole, aber ich wäre maximal überfordert. Und ich wollte in dem Rahmen noch mal kurz sagen, ich hatte Formularberaterinnen, ganz, ganz lange nicht auf dem Schirm, weil ich gedacht habe, yo, da wird wohl überall das Gleiche drin sein. Ist es aber tatsächlich nicht. Und ich war so schockiert, als ich mit einer Formularberaterin, mit der ich auch zusammenarbeite, die mir das gesagt hat und ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, Genie, was hast du jahrelang gemacht? Also auch Mama.
Also ich stand eine Stunde übrigens vor dem Milchregal, sag ich mal,
ja.
Und dachte so, und was ist jetzt das Richtige? Ja. Ist das das Richtige?
Ja, voll.
Das Günstige, das Mittelklassige, das, was ganz oben im Regal steht oder das Teuerste? Dann hat man auch wieder angefangen zu googeln und sonst was. Wo sind die besten Inhaltsstoffe und also das macht einen schon verrückt. Also das ist nicht einfach kurz gekauft.
Du sagst es gerade schon, wo sind die besten Inhaltsstoffe? Weil es ist nicht so, dass eine Flaschenmama das Erstbeste, das gefühlt im Putzeimer liegt, nimmt, sondern auch eine Flaschenmama will die beste Nahrung ihrem Kind geben. Punkt aus. Also deswegen gibt es eigentlich das Thema gar nicht. Du hast es dir ja richtig leicht gemacht, weil du hast es dir nicht leicht gemacht, indem du eine Nahrung ausgewählt hast. Du hast es dir nicht leicht gemacht, indem du einen Schnuller ausgesucht hast oder auch die Flaschen für dein Kind. Du hast dir ja immense Gedanken dazu gemacht.
Ja, und auf jeden Fall.
Gedanken, die sich eine Stillmama gar nicht machen muss, weil die guckt ihre Brust an und die hat keine andere Option in dem Fall.
Mhm.
Und deswegen ist leicht und schwer immer so ein bisschen Abwägungssache und ja, niemand sollte eigentlich einen beurteilen und trotzdem passiert's. Und ich glaube, in dem Fall ist es, das sage ich meinen Flaschenmamas immer, wenn die sich dann entscheiden, abzustillen, die wichtigste Info, du musst mit dem d'accord und dich im Reinen fühlen. Sonst wirst du immer wieder dir diese Vorwürfe machen und tun und dich selber schlecht reden. Und ich glaube, in so einer Phase, da gibt es einfach so viel Schöneres, was man mit seinem Baby machen kann. Deswegen, wenn du dir unsicher bist, buch entweder eine Formularberatung, wenn du nicht weißt, welche Nahrung du haben möchtest, oder direkt im Vorfeld, also im Bestfall in der Schwangerschaft, spätestens im frühen Wochenbett, eine Stillberatung an. Na, dann kann man gucken, hey, Was wäre denn der Plan? Ist es das dir wert, in Anführungszeichen? Wie sind deine Kapazitäten? Wie sind deine familiären Strukturen? Weil man sagt immer so leicht, ja, komm, du stillst. Und man gibt automatisch der Frau die Aufgabe, hier, still mal, weil du hast ja auch die zwei Brüste. Aber dazu gehört ein so gutes, intaktes Umfeld, die sich dann auch um die stillende Frau kümmern. Weil stillen ist mal, du hast es gerade gesagt, ne, am Anfang, du liegst einfach nur da und stillst eigentlich den ganzen Tag. Und wir sind es in unserer modernen westlichen Welt einfach nicht gewohnt, muss man einfach sagen. Ja. So, jetzt habe ich doch noch ganz schön ausgeholt zum Schluss. Hast du noch irgendwas, was du den Mamas auf den Weg geben wollen würdest, so ein paar Erkenntnisse, ich weiß nicht, so eine kleine Zusammenfassung nochmal.
Also Stand heute würde ich jeder Mama raten, gerade auch am Anfang, wenn man das Gefühl hat, ich versag, ich bin keine gute Mama und ich schaffe das alles nicht und so weiter, mein Körper leistet nichts, also was man sich da alles für Vorwürfe macht. Einfach dran denken, du bist die beste Mama für dein Kind und niemand anderes kann eine bessere Mama sein für dein Kind. Sich keine Vorwürfe zu machen und auch keine Scheu zu haben, sich Hilfe zu suchen. Und auch wirklich dann Experten und Expertinnen auf dem Gebiet, egal ob das jetzt zum Thema Stillen ist, Formularnahrung oder sonstiges. Und da sich wirklich auch Hilfe zu suchen, um sich sicherer zu fühlen und auch wirklich zu sagen, wie es einem gerade in der Situation geht.
Mhm. Genau. Ich habe noch eine abschließende Info für alle Mamas, die irgendwie ein Kind haben mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit. Wenn es dann später mal an die Beikost geht und es ist immer noch, steht es im Raum, ihr habt die Möglichkeit und ihr solltet davon auch nutzen, dass ihr von der Krankenkasse eine Ernährungsberatung gezahlt bekommt. Weil woher sollt ihr wissen, wie ihr euer Kind gut ernährt, wenn ihr es selber nicht wisst und ihr keine guten Beispiele genannt bekommt? Deswegen betankt euch mit Wissen und das gebt ihr dann weiter.
Genies Sprösslinge, der Podcast für und von Frauen.